Liebe. Eines der grössten Geheimnisse des Lebens. Niemand weiss ganz genau, wie sie funktioniert und wo man sie findet. Aber suchen tun wir sie fast alle.
Frühlingsgefühl auf Radio 1.
Jeder und jede dritte Erwachsene in der Schweiz ist Single und die meisten davon sind am Daten und suchen einen Menschen fürs Leben oder mindestens für einen Teil davon.
Kann man sagen, wenn mal etwas matcht, matcht das Leben lang oder matcht es nicht das Leben lang?
Wenn ich mir für die Leute wünschen kann, dann wünsche ich mir, dass sie dranbleiben.
Sie hat mir einfach gefallen.
Von Sexualität wie heutzutage, das war ziemlich hart für beide.
25'000. Eigentlich sind das Leute, die alles haben, außer ein toller Partner, um ihr Leben zu teilen.
Dass man hört, wie Leute sich verlieben, wie sie ihr Glück gefunden haben.
Nein, es ist eben nicht in dem Sinn magisch.
Einfacher, jemanden zu finden, aber schwieriger, bei jemandem zu bleiben.
Ich bin Elena Wagen und in dieser Sendung mache ich mich auf die Suche nach dem Geheimnis der menschlichen Anziehung und der grossen Liebe. Wir reden über Dating heute versus früher, über Swipen versus Ansprechen, über Speed-Dating und Dating-Apps. Wir reden mit Forschern, Vermittlungsagenten, Paartherapeuten, einem Date-Doktor und einer sogenannten Matchmakerin. Wir reden auch über Dating im Alter und den zweiten Frühling und finden heraus, wie man den oder die Richtung findet und auch behaltet. Meine Suche nach dem Geheimnis des berühmten «Gewissen Etwas» von der grossen Liebe startet ganz unromantisch an der Uni Zürich. Ich wollte wissen, ob man menschliche Anziehung messen kann, kann vorhersagen oder auf Neudeutsch, wann und warum zwei Personen matchen und wann eben nicht. Für das bin ich beim Professor Guy Bodemann. Er ist einer der renommiertesten Paarforscher der Schweiz. Und er untersucht seit Jahren genau die Fragen, die ich beantwortet habe.
Grüezi, Herr Professor Bodemann. Grüezi. Elena Wagen.
Ja, grüezi. Was ist menschliche Anziehung? Was passiert in unserem Körper an einem ersten Date, wenn man zum ersten Mal jemanden trifft?
Das Unterbewusstsein entscheidet ja extrem schnell. Ja, nein, ja, nein. Man kategorisiert ganz, ganz rasch, wenn man jemanden in Persona trifft, tatsächlich vor sich hat. Was passiert da für Prozesse?
Ja, es ist vor allem natürlich einfach biochemisch. Das ist mal ein Angesprochensein. Das ist ja die Chemie, die wir auch davor reden. Und die Stimme ist auch ganz wichtig. Oder? Das ist auch etwas anderes, wenn ich einfach mal schreiben tue oder wenn ich die Stimme höre. Weil es auch eine sonore Stimme kommen zum Beispiel bei Frauen sehr gut an. Oder? Das heisst, da hat man schon ein bisschen das Gefühl. Das ist natürlich alles auch noch ganz häufig, ist auch vieles noch so archaisch, also noch von ganz Urzeiten eigentlich immer noch geblieben. Oder? So das Erscheinungsbild. Zum einen die Stimme oder das Sonore, das Männliche, das vielleicht eben auch ein bisschen das, auch das Schutzsuchende verkörpert. Man sagt mal, mit dieser Person, da könnte man vorstellen. Wir haben ja früher immer gemeint, Liebe ist etwas Emotionales. Es ist echt, die Folge ist immer zuerst eine kognitive Einschätzung und nachher kommt dann der ganze Hormoncocktail kommt eigentlich nachgeschoben, wenn ich es mal zulasse.
Aber als erstes zählt die äußerliche Anziehung und das hat evolutionäre Gründe.
Also das Gesicht ist mal das erste, was wir immer zuerst abscannen. Das ist vermutlich auch einfach früher natürlich bedingt gewesen, weil wenn man jetzt irgendjemanden getroffen hat, sagen wir mal in der Steinzeit, dann ist natürlich immer ganz wichtig gewesen, mal das Gesicht zu scannen. Zu schauen, ist das jemand, der freundlich gesonnen ist oder nicht. Und im Gesicht können wir eigentlich alles schon erkennen. Und darum ist das Gesicht das Wichtigste und das ist bis heute geblieben.
Ob man das Gesicht nicht nur freundlich findet, sondern auch schön und vor allem anziehend, das hat in erster Linie damit zu tun, was wir bis jetzt erlebt haben.
Es gibt ja die klassische Konditionierung. Das heisst, man koppelt zum Beispiel auch Gesichter oder Menschen oder Namen an gewisse Erfahrungen. Und wenn es zum Beispiel positive Erfahrungen sind, die man mit einem Gesicht gemacht hat, wird das Gesicht auch positiv repräsentieren. Das heisst, auch wenn es vielleicht jetzt wissenschaftlich gar nicht optimal ist von der Symmetrie her, und man sagt, es ist jetzt wirklich ein schönes Gesicht nach wissenschaftlichen Kriterien, kann das Gesicht einem sehr viel mehr ansprechen, weil es bei einem etwas auslöst.
Es geht also nicht primär um die gerade Nase oder die grossen Augen. Und selbst wenn die nicht so gerade ist oder so gross sind, die Forschung zeigt, der Mensch entscheidet sich praktisch nie für den oder die Schönste. Der Professor Bodemann macht ein Beispiel und sagt, nehmen wir mal an, man würde das Aussehen von potenziellen DatingpartnerInnen raten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 für unfassbar schön und 1 für nicht so gesegnet mit dem Äußerlichen.
Das heisst, jetzt würde ich sagen, diese Person hat einen Attraktivitätswert von 10 für mich. Aber jetzt müssen Sie auch schauen, wie attraktiv schätze ich mich selber ein. Und wenn ich mir jetzt eine 6 gebe, dann will ich nicht das 10 wählen. Weil das 10 ist zu hoch und das gibt mir nachher immer das Gefühl von Inferiorität, von Minderwertigkeit. Oder?
Sind das bewusst oder unbewusst?
Das passiert einerseits auch bewusst, aber es hat auch unbewusste Komponenten. Das Bewusste ist so, dass ich mir auch überlege, was handle ich mir auch ein, wenn ich so einen attraktiven Mensch habe.
Dann wird es anstrengend.
Dann wird es anstrengend, weil dann ist immer ein Gefälle da. Und das Gefälle ist ja unschön. Und darum wird jetzt jemand, der sich als Sex einschätzt, wirklich eine Szene wählen.
Wenn Sie also das nächste Mal fragen, wie so eine wunderschöne Frau oder so ein toller Mann noch Single kann sein, da haben Sie die Antwort aus der Wissenschaft. Und selbst wenn sich jemand auf so ein, in Anführungszeichen, Zähne einlädt, ist das noch lange keine Garantie für so ein Glück.
Letztendlich ist es eigentlich immer, was ich jetzt aus meiner Forschung weiss, ist immer eine Frage vom Bemühen. Es ist nie eigentlich nur etwas von Eigenschaften. Wir wissen, dass es nur die schönsten Menschen sind, die intelligentesten Menschen. Die haben nicht bessere Chancen auf eine stabile, glückliche Partnerschaft. Die haben bessere Chancen beim Dating.
Am allerwichtigsten sind die sogenannten Pheromone, wenn es darum geht, ob es zwischen zwei Menschen funkelt oder nicht. Pheromone, das sind unsere Duftstoffe, die darüber bestimmen, ob wir jemanden im wahrsten Sinn vom Wort nicht schmecken können oder eben schon. Also, ob die Chemie stimmt.
Man hat eine Studie gemacht mit T-Shirts, wo man den Leuten T-Shirts tragen lassen und dann hat man die verschiedenen Leute an verschiedenen T-Shirts schmecken lassen. Man geschaut hat, wer ist jetzt die Person. Da sieht man schon sehr unterschiedliche Reaktionen. Da sieht man Leute, die eben nicht ansprechen. Man denkt, also nur vom T-Shirt her, vom Geruch her eben, also vom Schweiß ja, wo eigentlich im Prinzip von der Körperausdünstung oder wo entsteht. Und dann merkt man andere, man sagt, mal, das ist jetzt eine Person, die mich eigentlich anspricht, ohne dass man sie gesehen hat.
Den Duftstoff, respektive Botenstoff, Pheromon, schmecken wir aber nicht bewusst, sondern wir nehmen ihn unbewusst wahr, sogar durchs dick aufgetragene Parfüm durch. Ob Pheromon von zwei Personen matchen oder nicht, das können wir nicht beeinflussen und auch nicht ändern. Dahinter steckt nämlich einmal mehr ein ausgeklügeltes System der Natur. Die Pheromone, die wir ja unbewusst voneinander wahrnehmen, entscheiden darüber, ob der Genpool vom Gegenüber genug unterschiedlich ist, dass man sich gut fortpflanzen kann. Das ist auch der Grund, warum sich Geschwister nicht attraktiv finden, auch wenn beides sehr schöne Menschen sind.
Väter und Töchter ist auch so, dass man weiss, dass zum Beispiel die pheromonale Passung unterschiedlich wird mit der Pubertät der jungen Frau, eben, damit die Väter sich nicht mehr angezogen fühlen, auch von den Töchtern.
Ihre Genpool sind zu ähnlich und sollten sich darum nicht miteinander fortpflanzen. Was man auch entdeckt hat bei Frauen, dass sich die natürlichen Pheromone durch die Pille verändert haben. Und wenn die Pille im Laufe einer Beziehung abgesetzt wird, passiert es gar nicht selten, dass sich das Pärchen plötzlich nicht mehr gleich anziehend findet und die Beziehung geht auseinander. Wenn das Aussehen und die Pheromone stimmen und auch alle anderen Faktoren rundherum, dann bleibt aber immer noch das gewisse Etwas. Das, was schliesslich darüber entscheidet, ob es funkelt. Und was das ist, das kann man trotz jahrzehntelanger Forschung immer noch nicht sagen.
Es ist so wie eine Ausstrahlung, die einfach jemand hat. Und die Ausstrahlung, wenn jemand im Lot ist, sieht man das sehr gut. Dann merkt man, dem Menschen geht es gut. Ohne, dass er jetzt übertrieben fröhlich muss sein, sondern einfach, man merkt, dass stimmig. Vielleicht die Stimmung ist vielleicht noch ein gutes Bild. Also der stimmige Mensch, wo man einfach spürt, mal, da ist eigentlich alles gut. Und bei anderen merkt man, da ist irgendetwas nicht gut.
Aber man kann es wissenschaftlich nicht fassen, so wie ich sie verstehe.
Man kann es wissenschaftlich nicht fassen. Und das ist auch das, was mich eigentlich fasziniert. Oder? Ich denke, da ist irgendetwas, was wissenschaftlich noch fehlt.
Innerhalb von ein paar wenigen Sekunden nimmt unser Hirn alle diese Eindrücke wahr, ohne dass wir es bewusst beeinflussen können, macht eine Mischrechnung und teilt uns dann mit, ob man es gegenüber toll findet oder nicht, so ein paar Forscher.
Die Mischrechnung die passiert schon ganz, ganz blitzschnell auch im Hirn. Das wird blitzschnell auch verarbeitet. Man hat auch so ein Beuteschema, ein Stück weit, oder? Wo man sich auch ein gewisse geschichtliche Hintergründe hat, eben von Erfahrungen, die man hatte. Jetzt sehe ich jemanden und bewerte die Person blitzschnell.
Also, menschliche Anziehung ist Geruch, ist Optik, ist Habitus und das, was unsere Erfahrungen mit all diesen Eindrücken daraus basteln. Und sich verlieben ist das gewisse Etwas, wo die Wissenschaft immer noch nicht dahinter gekommen ist. All das merkt man aber erst, wenn man jemanden wirklich in Persona trifft und direkt vor sich hat. Also weder beim Swipen auf Tinder zum Beispiel, noch einfach beim Hin- und Her-Chatten. Online passiert im Körper nicht viel, außer die eigenen Hoffnungen. Trotzdem ist Online-Dating ein riesiges Businessmodell. Dating-Apps wie Tinder, Bumble, Grindr, Badoo oder Hinge, um nur ein paar wenige nennen, sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und was vor ein paar Jahren noch so ein bisschen verrufen war, ist heutzutage ganz ein normaler Weg, um jemanden kennenzulernen. Während es bei den einen Apps wie Tinder oder Badoo eher darum geht, jemanden zu finden, für ein bisschen unverbindlicher Spass, so haben sich Apps wie Bumble oder Hinge zum Ziel gesetzt, dass man wirklich künftige Beziehungen finden soll. Wir haben es mit dem Macher vom US-amerikanischen Unternehmen Bumble können reden.
Wir hörten ja jeden Tag von unserer Community und das ist wirklich auch eine der schönsten Sachen an diesem Job, dass man hört, wie Leute sich verlieben, wie sie ihr Glück gefunden haben.
Erzählt Leonie Meyer von Bumble. Wie überall im Internet bergen aber auch Dating-Apps Gefahren vor Betrügerinnen und Betrüger, vor Fake-Profilen oder aber belästigt zu werden. Nicht selten kommen auf Dating-Apps nicht nur unterirdisch primitive Anmachsprüche, sondern sehr schnell auch ungefragt sogenannte Dickpics, also Fotos vom eigenen erigierten Penis.
Da haben wir zum Beispiel den Private Detector, ein Feature, das Nacktfotos erkennt und verschwommen darstellt, sodass man gar keine Nacktfotos ansehen muss, die man nicht sehen möchte. Und der oder die Empfängerin kann dann selber entscheiden, möchte ich das ansehen, löschen oder direkt melden.
Diese Nacktbilder sagt man übrigens Nudes und sie sind bei Frauen etwa so beliebt wie Bückel am Vögli. Vor allem darum, weil man es gegenüber auf so einer Dating-App praktisch gar nicht kennt. Ein bisschen anders ist das schon bei Online-Vermittlungsagenturen. Parship heisst da der erfolgreichste Player der Schweiz. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Hinter einem Matching von Parship, wo ja gezielt Leute einander empfiehlt und für einen aussucht, hinter dem steckt eine Wissenschaft. Das erklärt uns Stella Zecco von Parship. Alles geht zurück auf die Geschichte von Professor Hugo Schmale. Noch lange bevor irgendjemand über Internet, geschweige denn Online-Dating, geredet hat, hat der Professor Schmale in den 60er Jahren eine bahnbrechende Idee gehabt.
Der hat in den 60er Jahren gefunden, der Mensch muss sich zwei wichtige Fragen im Leben stellen. Was ist der richtige Beruf für mich und was ist der richtige Partner für mich?
Und für diese beiden wichtigen Fragen hat der Professor Schmale angefangen, Persönlichkeitstests zu entwickeln. Und es sind diese Persönlichkeitstests, vielleicht haben Sie auch schon so einen gemacht, die bis heute in der Psychologie für Arbeit, aber auch für Beziehungsforschung gebraucht werden. Und genau mit diesen Persönlichkeitsfragebögen macht Parship ihr Matching. Ziemlich schnell hat sich nämlich herausgestellt, dass diese Tests ein riesen Erfolg sind.
Die haben dann so eine Verkupplungsaktion gemacht und da haben sich 60'000 Menschen angemeldet. Wow. In den 60er Jahren. Und jetzt musst du dir vorstellen, das hat man früher noch mit Papier und Kugel ausgefüllt. Mhm. Und die sind dann ins Rechenzentrum von IBM, um das Ganze auszuwerten und eben so quasi so das erste Matching zu machen, wie man das heute bei Parship kennt.
Im Gegensatz zu anderen Plattformen basiert das sogenannte Matching bei Parship also auf Tests aus der Wissenschaft. Das und die hohe Erfolgsquote von Parship hat aber auch seinen Preis. Ein Abo kostet bis zu 75 Franken im Monat. Das muss sich lohnen. Dafür findet man auf Parship alle Arten von Menschen, auch solche, die man überhaupt nicht erwarten würde.
Ein evangelischer Pfarrer hat gefunden, ja, ich kann jetzt zu einem Partner empfinden, kann ich jetzt nicht gut irgendwie in einer Bar sitzen oder so. Und es ist einfach ein bisschen komisch, wenn ich da irgendwie... Und ist dann auf Parship gegangen und hat dann tatsächlich jemanden kennengelernt aus dem Dorf nebendran. Und wo die geheiratet haben, haben die das ganze Dorf eingeladen, unter anderem eben auch mich. Und das war traumhaft.
Parship hat eine Erfolgsquote von fast 40%. Das heisst also, 40% der Leute, die sich über Parship kennenlernen, kommen nachher in eine glückliche Beziehung. Zum Vergleich, beim Dating-App Tinder ist diese Quote im Promille-Bereich. Bei einem ersten Date, wenn man zum ersten Mal jemanden trifft, dann ist man aufgeregt. Man ist nervös und Nervosität. Das macht einem unnatürlich und man wirkt gerade so gar nicht mehr anziehend auf seine Dates. Der Janosch Horvath begleitet schon seit über 13 Jahren Männer, die in der Liebe bis jetzt nicht so glücklich hatten. Er ist Dating-Coach. Er geht mit ihnen auf die Strasse und übt Daten in der Realität, wie man auf Frauen zugeht, die einem gefallen. Aber zum Beispiel
«Hey Baby, ich habe meine Nummer verloren, darf ich deine haben?»
ist nicht wirklich der Weg. Man soll offen und ehrlich sagen, dass sie einem aufgefallen ist und so in ein Gespräch kommen. Immer mit dem Ziel, dass man sich dann einmal viel länger trifft. Und eben auf ein Date geht. Und das ist nicht einfach nur eine Glückssache, sondern auf ein Date fragen, das will gelernt sein.
Eine gute Voraussetzung ist natürlich, wenn man schon vielleicht zwei, drei Sachen gefunden hat im Gegenüber, die einen interessieren. Das muss nicht mal eine Gemeinsamkeit sein. Es kann aber natürlich eine sein, zum Beispiel, ich gehe gerne ins Fitness und du machst gerne Yoga. Wir müssen beide gerne Yoga machen oder beide gerne Fitness und wir können schon über das reden. Das hilft natürlich schon. Aber wenn ich natürlich jetzt auf dich zugehe, dann bist du in einem Kaffee und sage, hey, du siehst wunderschön aus, dann mag dich das sehr schmeicheln. Aber du hast mich nicht wirklich kennengelernt. Also du fragst dich vielleicht auch, hey, ich habe einen relativ vollen Tag, soll ich jetzt wirklich mit dem Mann, der jetzt mir gespeichert hat, die Zeit aufwenden? Oder? Aber wenn man zwei, drei Sachen schon gefunden hat, hey, schau, das hast du mir erzählt, bist du dort in der Ferien gewesen, dort will ich eigentlich auch hin, komm, erzähl mir mal mehr davon. Und dann kann man sagen, hey, weißt du was, gib mir doch die Nummer und dann lass uns unbedingt über das Thema weiterreden.
Wenn man dann tatsächlich auf ein Date geht, dann gibt es etwas, das ganz wichtig sei. Das sagen alle Expertinnen und Experten, die ich zum Thema Date getroffen habe, und zwar Erwartungen abschrauben. Das sagt zum Beispiel auch Laura Matter. Sie ist die wahrscheinlich momentan erfolgreichste und vor allem jüngste Verkupplerin der Schweiz. Sie hat die Dating-Plattform Neui.ch gegründet, wo man online nicht einfach nur swipet und miteinander schreibt, sondern sich direkt via Videodate miteinander trifft und redet. Oder aber auch an Offline-Events, zum Beispiel an Single-Partys, Speed-Datings im Zug oder zum Beispiel sogar auf der Schlittelpiste an einem Schlittel-Dating. Wichtig ist dabei die Einstellung immer,
dass es eben nicht so ist, so ich gehe jetzt an ein Event, und dann tut man das so mega die Erwartungen aufbauschen, was man ja gerne macht beim Dating. Und man verkrampft sich und denkt sich so, okay, ich muss jetzt jemanden kennenlernen. Und dann ist man vielleicht auch enttäuscht, wenn man an dem... Dabei ist es einfach so, enjoy the evening. Und vielleicht wird es einfach ein ganz normaler random Abend. Und that's it. Aber so, im besten Fall hast du einfach einen guten Abend gehabt. Und im noch besseren Fall lernst du wirklich coole Leute kennen, die du nachher auch weiterhin kennenlernst.
Weil meistens sei es ja so, dass die besten Begegnungen unerwartet passieren. Und unerwartet sagt es ja schon. Erwartungen abschrauben und einfach den Tag oder den Abend mit jemandem geniessen, den man kennenlernt. Der Dating-Coach Janosch Horvath sagt es so.
Was oft vergessen geht, dass man auch Spass hineinbringt. Also wirklich auch, vielleicht jetzt im Sommer das Pedalo mieten, wenn man sich gut versteht. Hey, gehen wir auf ein Pedalo spontan. Oder gehen wir ein Velo mieten. Oder irgendwie, zum Beispiel meine erste Freundin, die ich hatte, sind wir dann spontan aufs Schiff gegangen und sind dann am Park im Grünen, das ist dann Rüschlicken, sind wir dort dran und haben dort noch Federball gespielt. Also so Sachen, wenn das so einfach so locker kann entstehen.
Heisst aber nicht, dass es keine Regeln gibt an einem Date. Ganz im Gegenteil. Nick Ganz organisiert seit 23 Jahren Speed-Dating-Events in der ganzen Schweiz für jede Altersklasse. Und er hat darum in diesem Vierteljahrhundert schon unzählige erste Begegnungen gesehen und Menschen gesehen, aufeinandertreffen und wieder auseinandergehen. Und darum weiss er genau, auf was es am Date selber danach kommt.
Ja, also man muss einfach so ein einen lebendigen, lustigen Smalltalk führen. Meistens läuft es ein bisschen auf das raus. Wir haben so die Themen, die wir empfehlen, nicht darüber zu reden.
Zum Beispiel?
Also wir empfehlen eben, wenn man jemanden kennenlernt, Politik, Religion wegzulassen, den Ex, körperliche, psychische Leiden und Sex. Also Sex. Eine Frau kann darüber reden, aber der Mann nicht.
Wieso?
Ja, weil eine Frau findet das nicht lässig, wenn ein Mann in den ersten 7 Minuten über das Thema redet. Das ist ein sicheres Nein. Hingegen, wenn eine Frau über das redet, das finden die meisten Männer sehr interessant.
Was Männer hingegen nicht so interessant finden, offenbar, ist sich ein bisschen zurechtmachen für ein erstes Date. Also ein bisschen Frisur machen versteht sich eigentlich von selber, denken Sie jetzt vielleicht, aber das sage ich überhaupt nicht so.
Das sehen wir also einfach vor allem, der typisch Deutschschweizer ist nicht so der Begnadete, sich attraktiv zu präsentieren. Da gibt es einfach sehr viel Potenzial, wo wir immer denken, das wäre so ein interessanter Mensch. Wieso zieht er sich nicht besser an? Warum? Oder auch Sport, einfach so ein bisschen die Fitness. Das wirkt extrem bei den Frauen.
Also, Herren, zeigen, was man hat. Aber trotzdem nicht übersteilen. Dann fragt sich ja, wo geht man her auf ein erstes Date? Als erstes denkt man ja, miteinander essen gehen. Jemanden auf eine Nacht einladen. Das ist doch der Klassiker, um jemanden kennenzulernen. Und da werden vielleicht die ein oder andere eines Besseren belehrt, weil, wo ich das den Dating-Coach Janosch Horvath gefragt habe, sagt er.
Ganz klassische No-Gos sind, du gehst sofort in ein edles Restaurant und tust als erstes einfach essen. Schwierig.
Whoops. Und obwohl sich viele immer noch genau für das klassische Zusammen essen gehen entscheiden, sei das eigentlich viel zu anstrengend für beide, wenn man eine Person, die man eigentlich gar nicht kennt, vor sich hat und 2 Stunden lang quasi muss vor ihm oder ihr performen.
Frontal, du hockst an und dann, wenn du nur mal willst, ein paar Sekunden mal die Augen entspannen, dann denkt sie vielleicht schon, jetzt ist er nicht mehr interessiert oder umgekehrt. Oder? Das sind so Sachen. Oder natürlich auch der Klassiker, ins Kino gehen als erstes. Ja, man lernt sich einfach nicht kennen, aber warum nicht Popcorn essen? Aber es macht keinen Sinn.
Lieber zusammen ein bisschen laufen gehen, vielleicht auf ein Bänkchen sitzen, die Aussicht geniessen und sich im wahrsten Sinn des Wortes ein bisschen beschnuppern. Eben, die Chemie spüren. Und um dann das Gegenüber in ein spannendes Gespräch zu verwickeln, gibt es spezielle Techniken.
Es gibt ja Technik auf eine Art, die ich empfehle. Cherry-Picking. Das heisst, ich erzähle von etwas, zum Beispiel bin jetzt gerade von Dubai zurückgekommen, bin gerade in der Ferien. Und jetzt kannst du zum Beispiel die Information Dubai nehmen und kannst etwas, was du mit dem verbindest, kannst du erzählen. Zum Beispiel kannst du sagen, du bist auch mal in Dubai und hast das und das erlebt oder interessierst dich für das. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ah, du bist gerade in der Ferien, meine letzte Ferien sind so und so gewesen, und du stehst ein bisschen etwas davon anteasern. Und dann siehst du immer, ah, kommt da irgendwie, wenn es gegenüber noch mehr erfahren, dann erzählst du mehr. Aber du dich nicht irgendwie entleeren mit deinen Informationen, sondern schau mal, tu mal Sachen einfach ein bisschen anteasern und schau, wie das Gegenüber darauf reagiert.
Dating muss man also lernen. Das klingt alles andere als romantisch. Daten lernen. Als ob Daten ein mechanischer Vorgang wäre, wie Klavier spielen oder ein Auto flicken. Naja, sagt die erfahrene Paartherapeutin Danja Stift an, eigentlich ist das auch ganz genau so. Und zwar auch bei Themen, wo wir alle meinen, wir machen es nur intuitiv und vor allem intuitiv gut.
Sexualität muss man lernen. Partnerschaften finden muss man lernen. Partnerschaften führen muss man auch lernen. Das können wir alle nicht einfach so.
Das tönt so abgekartet und unromantisch und überhaupt nicht nach fröhlich freien und vor allem unbeschwerten Frühlingsgefühl. Und genau das sage ich das Problem, sagt unsere Paartherapeutin. Man hätte die Erwartung, dass Daten und Verlieben nur mit Magie zu tun haben.
Aber Liebe ist doch magisch.
Nein, es ist eben nicht in dem Sinn magisch.
Sondern es Schaffen an sich selber. Damit man eben nicht nur einen guten Partner findet, sondern selber auch einen ist oder eine. Und das müssen wir üben. Und zwar auch dann, wenn man auf Online-Plattformen ist wie Parship oder Tinder und sich nicht nur die grosse, sondern auch vor allem die schnelle Liebe verspricht.
Muss ich 20 Dates auf Parship machen? Das kostet ja doch auch.
Ja, ich finde, man muss es. Aber ich finde auch, das muss man im normalen Leben. Ich finde, Dating ist wie Fußball spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Match schaut und dann gibt es am Schluss immer eine Auswertung, wie viele Torchancen das gehabt hat und wie viele Tore das es in der Realität gegeben hat. Und soviel ich weiss, ist es etwa quasi 50 Torchancen, 2 Goal. Ein bisschen so etwas. Wieso meint man immer beim Dating, das ist irgendetwas Magisches und das kommt von selber? Ich finde, das ist einfach nicht so.
Und darum, wer schon auf zig Dates war, macht also nichts falsch. Daten geht aber auch hochprofessionell. Matchmaking, sagt man dem. Oder früher Partnervermittlung. Eine sogenannte Matchmakerin ist zu mir ins Studio gekommen. Also eine professionelle Verkupplerin quasi. Sie heisst Drea Damens. Sie ist ursprünglich aus Holland, lebt in Genf und war früher Headhunterin. Und mit dieser Menschenkenntnis verkuppelt Drea Singles aus der Schweiz in die ganze Welt. Und das hat seinen Preis. Eine Partnervermittlung, was kostet das?
Ja, so das fängt an ab 25.000.
Und was ist da inkludiert?
Ja, dann machen wir natürlich die ganze Arbeit zusammen, so von A bis Z, von wo sie jetzt sind bis in eine glückliche Beziehung.
Wie lange geht das?
Und das geht so 8 bis 10 Monaten. Dann gehe ich echt auf der Suche und dann mache ich auch die ganze Screening und Interviewing von geeigneten Kandidaten. Ich mache so ungefähr 16 bis 18 Interviews, vorher ich eine Person an meine Kunden vorstellen kann. So, die haben hohe Ansprüche, alles soll klappen, weil die möchten nicht mehr Dates, die wollten die richtigen Personen treffen. Zum Beispiel diese Wochenende habe ich einen Kunde aus der Schweiz, die nach Holland geht, um dort eine Vorstellung kennenzulernen. Und das koordiniere und organisiere ich dann auch alles.
Und in über 8 von 10 solchen Fällen, die die ehemalige Headhunterin 2 zusammenbringt, gibt es daraus eine glückliche Beziehung. Das ist eine sehr hohe Erfolgsquote. Das kostet zwar mit 25'000 Franken sehr viel Geld, aber Geld sei bei ihren Kundinnen und Kunden nie ein Problem. Ihr Klientel gehört zu der Sorte Menschen, die alles können im Leben, außer sich verlieben.
Eigentlich sind das Leute, die eigentlich alles haben, außer ein toller Partner, um ihr Leben zu teilen.
Also Leute, die erfolgreich sind, die Karriere gemacht haben, die eigentlich glücklich sind im Leben, aber die Partnerin oder den Partner nicht finden. Das hört man ja ganz oft. Weshalb ist das so?
Das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal haben die Leute, wenn sie mir kontaktieren, dann sind die aktiv auf der Suche und dann sage ich, was haben sie so bisher gemacht?
Und dann sagen die, ich arbeite sehr viel und ich habe immer geglaubt, dass Liebe sollte so einfach passieren. It should happen by chance. Und die meinen, ich konzentriere mich zuerst mal auf meine Karriere, weil das ist auch die Comfortzone. Und dann meinen die, dass ja, wenn ich dann bereit bin für eine neue Beziehung, dann werde ich schon jemanden Nettes kennenlernen.
Und das stimmt nicht.
Passiert nicht. Und dann oft, so 3, 4, 5 Jahre später, dann sagen die, wait a minute, ich bin schon 3 Jahre oder 4 Jahre geschieden und ich habe kein einziges Date gehabt. So, dann realisieren sie sich, dass wenn sie nicht etwas ändern, dann wird sich auch nichts ändern. Aber manchmal sind es auch Leute, die eigentlich überhaupt kein Problem haben, andere Leute kennenzulernen. Ich arbeite auch mit Serial Daters und das sind Leute, die sehr häufig Dates haben, aber es leitet eigentlich zu nichts. So, das kann auch ein Problem sein.
Und genau mit diesem Problem kommen jetzt die Leute zu der Matchmakerin.
Und wie lange, also wann ist dein Auftrag beendet? Erst in einer glücklichen Beziehung oder vorher schon?
Na, das geht so am Ende von 10 Monaten, Ende das Kontrakt. Und 85% von meinen Kunden sind dann in einer glücklichen Beziehung. So, das ist eine sehr hohe Erfolgsrate, aber das geht nicht einfach. Es ist not magic. So, wenn ich ein guter Match mit meinen Kunden bin, das ist die erste wichtige Vermittlung, die wir machen müssen. Wenn das wir ein gutes Team sind, dann können wir fast Wunder schaffen zusammen. Und wenn das gut ist, dann ist fast alles möglich.
25'000 Franken, das ist viel Geld. Aber wenn man wirklich schon lange auf der Suche ist und Geld keine Rolle spielt, dann lohnt sich der Preis vielleicht, wenn man dafür wirklich die grosse Liebe findet. Und auch die 10-monatige Arbeit dazu. Weil die Klientinnen und Klienten von der Headhunterin werden auch gecoacht, um nicht nur eine gute Partnerin zu finden, sondern um selber auch eine zu sein. Geld allein regelt halt doch nicht alles. Erst recht nicht in der Liebe. Eine ganz andere Art von Kennenlernen erlebe ich zum Schluss von meiner Reise. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Geheimnis von der menschlichen Anziehung und von der wahren Liebe. Und diese Reise, die bringt mich zum Schluss zu einer wunderbaren Liebesgeschichte. Ich bin auf dem Weg zum Ehepaar Beverelli. Sie wohnen im familiären Friesenberg-Quartier schon seit fast immer. Wie so vieles bei Beverellis. Anita und Bruno Beverelli sind nämlich über 60 Jahre schon verheiratet. Und von ihnen will ich wissen, wie man dann früher datet hat. Wie es anders war im Vergleich zu heute und wie eine glückliche Beziehung es so lange haben kann. Ich fahre mit dem Lift in den obersten Stock.
Herr Beverelli, Elena Hagen. Hallo.
Ja, kommen Sie rein, bitte.
Hallo, Herr Beverelli. Sie können warten.
Freundlich, wie ich vor der Wohnungstür schon erwartet, der Bruno Beverelli streckt mir die Hand entgegen und nimmt mir den Schirm ab. Wir sitzen in der Stube von der traditionell eingerichteten Wohnung, an der einen Wand ein altes Klavier, gegenüber ein grosses Fenster mit einer wunderbar weiten Sicht über die halbe Stadt. Die Anita und Bruno Beverelli sitzen sich gegenüber und fangen an zu erzählen, wie ihre Liebesgeschichte angefangen hat, vor weit über 60 Jahren.
Wir gehen in der neuen Pastorisch Kirche. Und dort waren wir miteinander in der Sonntagsschule und wir waren miteinander im Unterricht gewesen. Nein, Konfirmandenunterricht bin ich eben ein Jahr vor ihr gsi. Und nachher sind wir miteinander in unserer Jugend gsi, wo wir gewohnt. Also das sind die von den Konfirmationen weg, bis wir heiratet. Ist man in der Jugend, wo dann für sich auch noch Sachen unternehmen.
Und so hat man sich schon als Kind gekannt und viel Zeit zusammen verbracht. Und irgendwann ist man sich näher gekommen.
Früher hat es noch, als man 20 war, Jungbürger 4, hat es doch gegeben. Und dort sind wir dann miteinander einmal angegangen. Ja, und dann nachher hat es irgendwie...
Irgendwie. Vom Kongress aus sind wir dann alles dort durchs enge Quartier und dann unter dem Mütliberg-Bändchen durch Richtung Silhölzli.
Die beiden erzählen es, als wäre es gestern gewesen. Und während dem Erzählen schauen sie sich immer wieder liebevoll in die Augen und strahlen über das ganze Gesicht und lachen auch immer wieder miteinander.
Er hat Musik gemacht und wir haben beide gesungen im Chor in der Kirche. Und Wir haben Konzerte besucht. Wir waren gelaufen. Oder was haben wir gemacht, ja. Schatz?
Wenn man mit der Jugend ein Reisli gemacht hat.
Dann waren wir auch zusammen, oder?
Also
man sieht die beiden regelrecht an, wie sie die Bilder von damals noch ganz genau vor Augen haben, obwohl es geschlagene 65 Jahre her ist. Mit 20 sind sie zusammengekommen, sagt Frau Beverelli. Ab dann sind wir miteinander gegangen, hat man damals gesagt.
Ich hatte einen Bruder, der Geige gespielt hat. Und das hat mir gefallen. Und ich habe auch auf Geige spielen. Und dann hat dann der geheiratet. Und alleine Geige spielen ist nicht so lustig. Und ich war nicht so ein Hirsch gewesen.
Und dann haben wir damals mit der Jugi noch einen sogenannten Jugendabend gehabt. Und dann hat irgendein so ein Instrument können, hat mal noch ein Stück gespielt oder gesungen. Dann habe ich das etwa begleitet, wenn sie so ein Lied gesungen hat. Dann hat man das miteinander gesungen und den anderen vorgesungen.
Als wären es gerade wieder 16, sehen sie aus, die beiden Eheleute Beverelli, wenn sie erzählen, wie sie sich verliebt haben. Aber gerade am Anfang von ihrem Frühlingsgefühl hat die junge Liebe damals eine erste Hürde müssen nehmen. Die beiden waren für eine längere Zeit voneinander getrennt. Er zuerst im Militär im Ausland und kurz darauf aber sie in einem Sprachaufenthalt.
Das ist nach der Rekrutenschule.
Ja. Ich bin ins Deutsche.
Und sie ist dann ein Jahr auf Paris zu einer Familie. Und so haben wir dann einen Brief geschrieben. Mindestens einmal in der Woche haben wir noch einen Brief geschrieben. Die haben wir
heute. Die haben sie heute noch.
Handgeschriebene Liebesbriefe. Auch im heutigen digitalen Zeitalter eine grosse Wertschätzung, wenn man einen überkommt. Aber mit den Briefen nicht genug. Die Liebeserklärungen von Herrn und Frau Beverelli aneinander, die haben noch weitere Formen angenommen.
Und dann haben wir eben geschrieben. Und ich habe gelismet. Ich habe einen Norwegen-Pullover gelismet. Vom Frühling bis an die Weihnacht. Da bin ich an der Weihnacht heimgekommen und habe ihm den Pullover gegeben als Geschenk. Und dann war er zu klein. Zu kurz. Und der muss zu wenig lang.
Dann hat sie mal einen gelismet, der mir dann gepasst hat. Und sie hat einfach den kleineren gehabt.
Ein selber gelismeter Pulli als Liebeserklärung also und zwei gleiche Pullis als Zeichen der Zusammengehörigkeit. Auf die Frage hin, wie man damals datet habe, sagen die beiden, man sei halt einfach amigs zusammen ein bisschen laufen oder an ein Konzert. Als ich die beiden frage, warum sie sich damals so fest ineinander verliebt haben, wird vor allem der Bruno Beverelli ein bisschen rot. Seine Frau wartet gespannt auf eine Antwort.
Jetzt bin ich ehrlich.
Sie hat mir einfach gefallen, weil sie eine gut erzogene junge Frau war, weil man hat das Familie kennt.
Und die Familie, die hat damals eine ganz besondere Rolle gespielt. Nicht nur beim Ehepaar Beverelli. Beim Daten früher, da hat die Familie fast überall ein Wörtchen mitzureden gehabt.
Ja, es war schon ganz eine andere Zeit damals.
Ja.
Von Dating, so wie man es heute versteht, hat es nicht gegeben.
Ja, das englische Bezeichnungszeug, wie es heute modern ist, haben wir gar noch nicht gewusst und kennt.
Und sich kennen und lieben lernen, sei damals nicht einfach so unverbindlich gewesen.
Von Sexualität wie heutzutage, das war hier nicht so gewesen. Wir haben zwar dann am Schluss müssen heiraten, haben wir damals gesagt. Oder? Heute ist das auch ganz anders. Das war noch ziemlich hart gewesen für beide.
So wie das heute läuft, hat es zwar auch viele Vorteile. Gerade zum Beispiel, dass man viel selbstbestimmter sei. Die beiden wissen trotz ihrem hohen Alter ganz genau, wie das heute läuft.
Wir haben ja zwei Enkel, oder? Und deren ihre Jugend haben wir ja auch alles mitbekommen. Und dann haben sie einen Freund gehabt oder eine Freundin. Ja, und dann war es plötzlich wieder fertig. Ja, es hat nicht gepasst. Fertig, Schluss.
Auch wenn man die junge Generation nicht immer verstehen und auch nicht alles gut findet, wie das Dating heutzutage läuft. Den richtigen Mensch finden, können wir trotz aller Unverbindlichkeiten von der schnellen Zeit auch heute noch, ist Frau Beverelli weiter überzeugt und sie zeigt stolz auf ein Bild von einem Baby, das eingerahmt auf dem Klavier an der Wand steht.
Dann, wo sie den richtigen Schatz hatten, das sind wunderbare Menschen für uns. Und dort haben sie gesehen, sein Produkt, das ist unser Urenkel.
Oh,
beim Anblick vom Urenkel sind beide tief berührt und der Herr Beverelli ringt nach Wort.
Die Freundin nachher, die er kennengelernt hat. Das ist jetzt seine Frau und ist ein ganz liebes Mädchen.
Der Weg zu der grossen Liebe sei heutzutage im Dschungel von der digitalen Zeit und den unbegrenzten Möglichkeiten und vor allem der riesen Auswahl auf den Dating-Apps im Ausgang usw. vielleicht zwar ein bisschen länger, aber bestimmt mindestens genauso spannend wie früher, wenn man die echten Werte, die man sucht, im Gegenüber auch selber lebt. Während man sich heutzutage schon während der ersten grossen Liebe heimlich fragt, was es echt sonst noch gibt und ob man etwas verpasst, haben Anita und Bruno Beverelli schon mit 25 geheiratet damals. Kinder bekommen und sie führen bis heute eine glückliche Ehe, seit über 60 Jahren. Und obwohl man sich schon so lange kennt, etwa die Lampen oder die Kiefelten gibt es auch heute noch.
Zum Beispiel in der Küche, beim Kochen oder...
Beim Abwaschen?
Ja, wenn
braucht es mein heißes Wasser.
Aber wenn ich jetzt sage, wenn sie auf dem WC ist, dann spült sie einfach durch. Sie drückt die Spüle und dann läuft das einfach.
Ja.
Dabei kann man zwischendrin abstellen.
Ja. Da wird man sich wohl auch den ganzen Rest des Lebens nie einig. Was ist denn aber das Geheimnis von so einer langen und vor allem glücklichen Beziehung? Eine der wichtigsten Sachen von ihrer Beziehung sei Musik. Oder anders gesagt, genau das, was auch die Forschung sagt und Zahlen von unterschiedlichsten wissenschaftlichen Studien zeigen. Das Geheimnis sind Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen, die man im Leben mit jemandem teilen kann.
Ja, sicher. Also mich denke, das ist etwas sehr Wichtiges. Man darf eigene Interessen haben. Das ist richtig, das tue ich immer heute noch zugestehen. Und ich brauche ein bisschen als Unterstützung.
Also auch wenn Unterschiede manchmal spannender sind, Leute, die sich ähnlicher sind, haben auf lange Sicht die stabile Beziehung und die länger und die glücklicher. Und eben, Beverellis haben beide das Leben lang Musik gespielt, gelost und gesungen und haben so auch das Leben lang ihre Leidenschaft zusammen können ausleben, verraten sie mir. Der Herr Beverelli ergänzt.
Toleranz ist sicher auch ein wichtiger Teil und das Verständnis füreinander, für einen anderen seine Interessen.
Sie müssen grosszügig sein, aber vor allen Dingen, man muss sich einfach gern haben. Mit dem gern haben ist es manchmal so eine Sache. Es ist auch, hat man vielleicht auch seine Enttäuschungen, wo man denkt, ja, muss jetzt das noch sein? Aber je länger man zusammen ist, merkt man, wie man einander gegenseitig ergänzt. Also, wir freuen uns natürlich, die 60 Jahre, das hat niemand gedacht, wir schaffen jetzt das 60 Jahre. Das ist so zackig gegangen, es ist immer etwas gelaufen. Man ist vor allen Dingen dankbar.
Frühlingsgefühl auf Radio 1. Radio 1 ist Ihre News-Sender. Wenn Sie wichtige Informationen oder Hinweise haben, rufen Sie uns an auf 044 208 1111 oder schreiben Sie uns auf redaktion@radio1.ch.